Also stell dir mal vor, du hältst so ein Dokument in den Händen, das locker mal 2000 Jahre alt ist.
Mhm.
Auf den ersten Blick wirkt das wie so ein, naja, rein antiker Text, den du vielleicht in einem extrem angestaubten Theologieseminar erwarten würdest.
Ja, genau, so dicke Bücher, viel Theorie.
Richtig. Aber wenn du dann wirklich genauer liest, dann entpuppt sich das plötzlich als ein, ich sag mal, fast schon radikales Handbuch gegen toxische Führungskultur.
Oh ja.
Gegen diese ganzen hohlen PR-Inszenierungen. Und das finde ich so spannend, gegen diese menschliche Sucht nach ständiger Bestätigung.
Und nach unfehlbaren Autoritäten. Absolut.
Genau. Und genau diese Schichten legen wir heute in unserer Tiefenbohrung mal frei. Wir schauen uns das 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums an. Und zwar wollen wir dir, der uns gerade zuhört, zeigen, warum das eben kein Text nur für Nerds ist, sondern eine messerscharfe Gesellschaftskritik.
Und um da wirklich in die Tiefe zu gehen, schauen wir uns das Ganze durch eine ziemlich faszinierende philosophische Brille an.
Mhm, okay.
Wir stützen uns da auf eine Analyse, die diesen antiken Text mit dem Werk von dem Philosophen Jürgen Habermas verbindet.
Ah, okay, Habermas, ja.
Genau. Die Mission dabei ist, diese religiöse Tiefensprache in sogenannte Konzepte der öffentlichen Vernunft zu übersetzen. Also wir schälen im Grunde den Kern heraus, um zu gucken, was da psychologisch und gesellschaftlich eigentlich passiert.
Okay. Aber bevor wir das quasi übersetzen, müssen wir ja erstmal gucken, aus was für einer Zeit dieser Text überhaupt kommt, oder?
Richtig. Der historische Kontext ist da extrem wichtig. Wir sind im späten 1. Jahrhundert.
Mhm.
Und die Situation ist, also die ist wirklich extrem angespannt. Der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Politisch ist das Römische Reich total volatil.
Also ein echter Druckkessel.
Absolut. Und mittendrin versucht so eine kleine, ganz frisch entstandene Gemeinde irgendwie herauszufinden, wer sie eigentlich ist.
Die sind so ein bisschen eingeklemmt, oder?
Genau, eingeklemmt zwischen den Traditionen des Judentums und halt dieser feindseligen antiken Welt drumherum. Da herrscht ein riesiger Konflikt darüber, wie Macht und Wahrheit in so einer Krise überhaupt aussehen sollen.
Wenn man sich diese fast schon panische Suche nach Sicherheit vorstellt, dann überrascht der erste große Konflikt im Text ja eigentlich gar nicht. Da geht es um was, das wir heute auch extrem gut kennen, die Sucht nach dem großen Spektakel.
Oh ja, das Zeichen vom Himmel.
Genau. Also die Szene ist so, die religiösen Eliten von damals, also Pharisäer und Sadduzäer, die kommen zu Jesus und die wollen einen Beweis.
Einen ganz handfesten.
Richtig. Die sagen quasi, zeig uns ein unbestreitbares Zeichen vom Himmel, damit wir wissen, dass du legitim bist. Die fordern da im Grunde so eine magische Machtdemonstration.
Und Jesus lehnt das ja komplett ab.
Total kategorisch. Er sagt denen, ihr könnt zwar das Wetter vorhersagen, wenn ihr in den Himmel schaut, aber für die historische und moralische Realität direkt vor eurer Nase seid ihr komplett blind.
Hm.
Und er bietet denen dann nur dieses mysteriöse Zeichen des Jona an und warnt die Jünger dann noch vor dem Sauerteig dieser Eliten, was die Jünger natürlich prompt komplett missverstehen.
Ja, die denken echt, es geht um echtes Brot, als er vom Sauerteig spricht. Ist eigentlich fast schon komisch.
Total. Aber was bedeutet das jetzt anthropologisch?
Naja, das illustriert halt perfekt, wie schwer es uns Menschen fällt, uns von diesem Sichtbaren und Greifbaren zu lösen.
Mhm. Hinter dieser Forderung nach dem Zeichen verbirgt sich die Tatsache, dass wir Wahrheit oft nur da anerkennen, wo sie mit absoluter Stärke, mit Eindeutigkeit und krassem Erfolg auftritt.
Also wenn man das mal auf heute überträgt für dich als Zuhörer, denk mal an den Berufsalltag. Das ist doch genau das, was wir von CEOs oder Politikern oder Influencern fordern, oder?
Absolut.
Wir wollen steil nach oben gehende Quartalszahlen, virale Momente, rhetorische Dominanz in Debatten. Das ist doch genau diese Kultur der Oberflächenzeichen.
Exakt. Und dieses Zeichen des Jona ist der radikale Gegenentwurf dazu.
Okay, wie genau? Jona war doch dieser Prophet mit dem Wal, oder?
Genau der, wobei es im Text ein großer Fisch ist. Aber ja, Jona war ein Prophet, der sich total gesträubt hat. Der musste durch eine absolute Krise durch den Bauch des Fisches, also durch eine völlige Ohnmachtserfahrung.
Krass, ja.
Sein Zeichen steht also null für Triumph oder Spektakel. Es steht für Warnung, für Umkehr und im Kontext von Matthäus prophetisch für den Weg in den Tod und die spätere Auferweckung.
Okay, das heißt, echtes Handeln entzieht sich dieser ganzen Logik von PR und Machtdemonstration völlig. Ganz genau. Dieser Sauerteig, vor dem Jesus da warnt, das ist diese toxische Erwartungshaltung, dass echte Autorität immer irgendwie laut sein und dominieren muss.
Das heißt, Wahrheit bedeutet eben nicht, dass man den Gegner in einer Talkshow rhetorisch komplett an die Wand fährt.
Richtig. Wer Wahrheit nur da akzeptiert, wo so ein Feuerwerk abgebrannt wird, der verfehlt den Sinn völlig. Moralische Integrität zeigt sich ja oft genau da, wo Erwartungen eben nicht erfüllt, sondern irritiert werden.
Mhm.
Es bedeutet oft, die Kosten für das Gute zu tragen. Also standhaft zu bleiben, auch wenn es null Applaus gibt oder wenn es extrem unbequem wird.
Aber da sehe ich jetzt ein riesiges praktisches Problem.
Okay, welches?
Naja, wenn du uns jetzt zuhörst und dich fragst, wie wendet man das an, wenn Wahrheit nie im Spektakel liegt und man keine Stärke demonstrieren darf, wie baut man denn dann bitte eine funktionierende Organisation auf? Oder eine ganze Kirche? Nur mit Verletzlichkeit baust du ja keine Struktur auf.
Das ist der springende Punkt. Und der Text liefert genau darauf die Antwort, mit einem ziemlich harten Szenenwechsel.
Ah, die Szene in Caesarea Philippi.
Genau. Jesus fragt seine Leute, für wen haltet ihr mich eigentlich?
Und Petrus prescht direkt vor.
Wie immer eigentlich.
Ja, typisch Petrus.
Ja, er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Und dann folgt das, was man heute wohl die ultimative Beförderung nennen würde.
Er wird quasi zum CEO gemacht, oder?
Er wird der Fels. Jesus sagt, auf diesen Felsen baue ich alles. Und er gibt ihm die Schlüssel des Himmelreichs, also Binde- und Lösegewalt. Das ist eine absolute Machtübergabe. Ja, aber das muss ja auch sein, oder? Eine Gemeinschaft braucht doch Regeln und jemanden, der am Ende entscheidet.
Richtig. Eine institutionelle Gestalt ist zwingend nötig. Aber und hier kommt die Genialität von dem Text. Schau dir an, was direkt danach passiert.
Mhm.
Jesus fängt an, von seinem Leiden und Sterben zu sprechen.
Und Petrus rastet aus.
Komplett. Der frisch gebackene Fels der Organisation widerspricht massiv. Der will dieses Leiden aufhalten, weil es null in sein Bild von einem siegreichen Anführer passt.
Okay, warte, das musst du mir auf der Zunge zergehen lassen. Jesus ernennt ihn zum CEO, gibt ihm die Schlüssel für den Laden.
Ja.
5 Minuten später präsentiert der Gründer den neuen Businessplan, der halt super ungemütlich ist.
Genau, mit Rückschlägen und Leiden.
Und der neue CEO sagt, Chef, den Plan finde ich furchtbar, so baut man echt keine Marke auf.
Und weißt du, was Jesus darauf sagt?
Er faltet ihn richtig zusammen.
Er nennt ihn Satan. Er sagt quasi, du bist ein Widersacher, weil du nur nach menschlichen, erfolgsorientierten Maßstäben denkst.
Aber aus Management-Sicht ist das doch eine absolute Katastrophe. Wie kann ein System überleben, wenn der oberste Chef in der Sekunde seiner Ernennung so hart versagt?
Das sieht wie ein Desaster aus, ist aber eigentlich der beste Schutzmechanismus, den man sich vorstellen kann.
Okay.
Wie das? Wir haben hier diese extreme Spannung. Petrus ist im exakt selben Moment der Typ mit der höchsten göttlichen Erkenntnis und der Typ mit der völlig fehlgeleiteten, egoistischen Perspektive.
Ah, er besitzt die Wahrheit gar nicht dauerhaft.
Genau. Er hat sie nur für einen Moment empfangen. Der Text gibt der Institution zwar Autorität, aber er begrenzt diese Autorität in derselben Sekunde.
Das ist quasi die radikale Absage an unfehlbare Führungskräfte.
Exakt. Kein Amt der Welt, keine Schlüsselgewalt macht dich immun gegen Fehler. Die Institution ist nötig, aber sie muss immer, wirklich immer korrigierbar bleiben.
Okay, das ist eine Ansage. Autorität stiftet Struktur, aber schützt niemanden davor, komplett blind zu sein. Das klingt ja mega modern.
Ist es auch.
Aber jetzt mal ehrlich, wenn wir heute in so einem Firmenmeeting sitzen oder einer politischen Debatte, können wir ja schlecht mit irgendwelchen biblischen Offenbarungen kommen.
Da wird's dann schwierig, ja?
Wie machen wir das also säkular nutzbar? Da kommt doch jetzt dieser Jürgen Habermas ins Spiel, oder?
Richtig. Habermas und sein Konzept der öffentlichen Vernunft. Er sagt, religiöse Texte haben moralische Einsichten, die wir in eine allgemeingültige säkulare Sprache übersetzen können.
Okay, lass uns das mal ganz praktisch durchspielen. Wie sieht diese Übersetzung aus? Wir nehmen Gott aus der Gleichung und was bleibt übrig?
Naja, die Kritik an diesem Sensationsbedürfnis, also das Jona-Zeichen, das übersetzt sich nahtlos in eine Warnung vor einer Politik oder Wirtschaft, die nur auf billige Effekte und Klicks aus ist.
Hm, okay.
Und die Geschichte mit Petrus, das ist einfach die strikte Begrenzung von Macht und das Eingeständnis, dass Eliten fehlbar sind.
Das heißt, wir fordern Gesellschaften, die auf echten Argumenten basieren und nicht darauf, wer am lautesten schreit.
Genau so.
Aber, und da muss ich jetzt mal reingrätschen, klingt das nicht ein bisschen zu sauber? Wir picken uns da die ethischen Rosinen raus, machen einen schönen TED-Talk über Corporate Governance draus, Aber verlieren wir da nicht die Seele von diesem Text?
Das ist eine super wichtige Frage.
Wird aus radikaler Nachfolge dann einfach nur so eine langweilige Prinzipientreue?
Da triffst du genau den philosophischen Knackpunkt. Die Quellen nennen das den religiösen Bedeutungsüberschuss.
Okay, jetzt wird's akademisch.
Ich erkläre es direkt. Es gibt einfach Grenzen der Säkularisierung. Manche Dinge in dem Text haben so eine österliche Tiefenstruktur. Die sind semantisch so dicht, dass du sie nicht ohne Verlust übersetzen kannst.
Halt, stopp. Österliche Tiefenstruktur. Semantisch dicht. Hol uns da mal bitte kurz ab. Stell dir vor, du erklärst das echt jemandem ohne jedes Theologievorwissen.
Sehr gerne. Also semantisch dicht heißt einfach, ein Wort oder Bild ist so vollgepackt mit Emotionen, Geschichte und Beziehungen, dass du es nicht auf eine platte Regel reduzieren kannst.
Okay, verstehe. Und die österliche Tiefenstruktur?
Das ist die Überzeugung, dass das eigentliche volle Leben erst durch die Bereitschaft zum Leiden oder sogar durch den symbolischen Tod entsteht. Das ist eben nicht nur so ein Kalenderspruch wie »Nach jedem Regen scheint die Sonne«.
Ja, das wäre zu billig.
Genau. Es ist die Überzeugung, dass Gott selbst diesen krassen Weg der Ohnmacht geht. Wenn du das jetzt in eine Managementregel packst, wie »Sei resilient und halte im Meeting durch«, dann wird aus einem kosmischen Drama echt nur ein Motivationsposter im Büro.
Exakt.
Der Text wehrt sich dagegen, nur ein Regelwerk zu sein. Wahrheit ist hier kein Kompromiss, sondern was, das dich ergreift. Eine Offenbarung.
Das heißt, wenn wir diese Leidensbereitschaft Jesu einfach zu einem Symbol für soziale Belastbarkeit machen, dann romantisieren wir das eigentlich, oder?
Richtig. Der religiöse Kern lässt sich nicht restlos in Ethik auflösen.
Das bedeutet also, dieses Betriebssystem des Textes bleibt religiös. Wir können da nicht einfach ein Säkularisierungsupdate drüber spielen.
Gut zusammengefasst, ja?
Aber wir leben nun mal in einer komplett vernetzten Welt mit 1000 verschiedenen Kulturen. Wenn dieser Kern so speziell ist, wie redet der dann mit anderen Systemen?
Das ist das Konzept des diskursiven Synkretismus.
Noch so ein Wort.
Das heißt einfach, der Text bietet Anschlussstellen. Er kann in einen Dialog treten, ohne sich selbst aufzugeben.
Das finde ich extrem spannend. Wo sind denn da die tiefsten Verbindungen? Wahrscheinlich zum Judentum, oder?
Klar, das ist seine Heimat. Das Jona-Motiv, die Propheten, das Gesetz, das atmet ja alles jüdische Tradition. Das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern direkt aus dem Herzen Israels.
Mhm, logisch. Und was ist mit anderen Philosophien? Griechische Antike?
Da gibt's mega Parallelen zum Stoizismus. Die Stoiker trennen ja auch extrem zwischen äußerem Schein und innerer Wahrheit.
Ah, wie bei Petrus.
Genau, Charakter ist wichtiger als Prestige. Aber, und das ist wichtig, Jesu Bereitschaft zu leiden ist keine stoische Apathie.
Er leidet nicht, weil ihm alles egal ist.
Richtig. Er leidet aus vollster Leidenschaft und Treue zu seiner Mission. Ein Stoiker versucht ja, seine Emotionen komplett zu kontrollieren.
Verstehe. Und wenn wir mal komplett woanders hingucken, so in Richtung Asien, Richtung Buddhismus, da geht's ja auch viel ums Ego.
Das ist eine wunderbare Gesprächsbrücke. Das Loslassen von Selbstsucht verbindet diese Weltsichten total. Aber auch hier gibt es einen feinen Unterschied.
Nämlich?
Im Buddhismus geht es oft darum, die Illusion des Selbst irgendwie zu überwinden. Die Selbstverleugnung bei Matthäus löst die Person aber nicht auf.
Sondern?
Im Gegenteil. Du findest dein wahres Selbst erst, wenn du dich für diese göttliche Mission hingibst. Es geht da extrem um die persönliche Beziehung zu Gott.
Okay, das leuchtet ein. Und für unsere heutige Zeit? Wir können das doch bestimmt auch an die Menschenrechte andocken, oder?
Absolut. Die Solidarität mit den Schwachen, das Relativieren von Macht, das sind perfekte Vorlagen für Menschenrechte. Solange wir eben das Kreuz nicht nur zu einem politischen Banner machen.
Weißt du, woran mich das alles erinnert? Das ist wie so eine API-Schnittstelle in der Softwareentwicklung.
Oh, das ist ein interessantes Bild. Wie meinst du das?
Naja, du hast komplett verschiedene Systeme, Religionen, säkulare Ethik, was auch immer. Und die können über so Schnittstellen miteinander kommunizieren. Die tauschen Datenpunkte aus, wie zum Beispiel Kritik am Ego oder Warnung vor Machtmissbrauch.
Mhm.
Aber das zugrunde liegende Betriebssystem, also hier die Christusbeziehung, das bleibt völlig eigenständig. Man muss nicht dasselbe System haben, um gemeinsam kompatibel gegen Unterdrückung vorzugehen.
Das ist ein richtig gutes Bild. Das beschreibt diesen verantwortungsbewussten Dialog perfekt. Man macht Jesus nicht einfach zum Zen-Meister oder Stoiker, aber man schmiedet fantastische Allianzen für die Wahrhaftigkeit.
Super. dann lass uns doch die Fäden dieser Analyse jetzt mal für unsere Zuhörer zusammenziehen. Was nimmst du, der uns jetzt zuhört, aus all dem mit?
Ich denke, das Wichtigste ist, Matthäus 16 ist so viel mehr als alte Historie.
Definitiv. Es ist ein hochaktuelles Manifest. Es zeigt uns, dass diese ständige Jagd nach dem viralen Moment uns komplett blind macht für echte charakterliche Tiefe.
Und wir lernen, dass Autorität nicht bedeutet, unfehlbar zu sein. Echte Wahrheit braucht überhaupt kein PR-Spektakel.
Richtig. Und vor allem, jede Institution muss korrigierbar bleiben. Immer.
Und das führt uns zu einer religionskritischen Schärfe, die der Text ja selber in sich trägt. Das ist der Wahnsinn.
Da wollte ich drauf hinaus. Wir haben da noch ein letztes, kleines Gedankenexperiment für dich zu mitnehmen. Wir haben ja jetzt gelernt, dass dieser Text quasi ein eingebautes Antivirenprogramm gegen Machtmissbrauch ist.
Mhm.
Er warnt extrem davor, sich auf unfehlbare Autorität zu berufen. Petrus versagt ja direkt nach seiner Ernennung.
Und wie?
Wenn der Text also genau davor warnt, was bedeutet das dann eigentlich für Institutionen, die im Laufe der Jahrhunderte genau diesen Text, diese Petrusschlüssel, genommen haben, um absolute, unfehlbare Herrschaft zu rechtfertigen?
Das ist echt eine unglaubliche historische Ironie. Wenn man Machtabsicherungen über das Eingestehen von Fehlern stellt, verfehlt man den ganzen Kern dieses Textes.
Man wird quasi zu den Pharisäern, die Jesus da kritisiert.
Genau das. Man nimmt unbewusst genau die Rolle ein, die der Text eigentlich so radikal verurteilt.
Das ist ein Gedanke, den muss man erstmal wirken lassen. Und den kannst du natürlich nicht nur auf alte Kirchen anwenden, sondern auf jeden Tech-Konzern oder jede Plattform heute, die behauptet, die alleinige Deutungshoheit zu haben.
Absolut richtig.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Reise. Wir hoffen, du konntest aus dieser tiefen Bohrung richtig viel für deinen eigenen Alltag mitnehmen.
Bleib da auf jeden Fall kritisch und hinterfrage solche Spektakel.
Genau, behalte diesen scharfen Blick bei. Und denk dran, wahre Größe zeigt sich oft genau da, wo die perfekten Oberflächen anfangen, Risse zu bekommen. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.